Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Heute in Simple Smart Buildings wieder zu Gast Vanja Wedekind. Vanja Wedekind ist einerseits ausgebildeter Handwerker, Stuckateur, Lehmbauer. Vanja Wedekind hat aber auch in Göttingen studiert, hat promoviert über die Verwitterung von Tuffen und Sandsteinen. Vanja Wedekind arbeitet als Kulturgutretter international und ich hatte das Vergnügen, sie persönlich im Oktober 23 in Bernau in der Oberpfalz beim Kalksymposium kennenzulernen. Und da haben wir uns eigentlich schon darauf verständigt, wieder mal gemeinsam eine Podcast-Episode zu produzieren. Und von einigen Hörern habe ich die Frage bekommen, könnten Sie nicht einmal etwas über Tadelakt bringen? Ich bin dann mit der Frage an Sie in Vor-Mail-Kontakt zu diesem Gespräch herangetreten und Sie haben vorgeschlagen, dieses Thema überhaupt auf historische Glattputze auszuweiten. Dafür bin ich sehr dankbar und vielleicht zum Einstieg, wenn Sie für unsere Hörerinnen und Hörer diesen Begriff Glattputze definieren würden.
Ja, Glatt- oder Glanzputze auch. Darum soll es ja heute gehen. Das sind also Putze, wo man schon in der Lage war, größere Flächen eben, ganz eben herzustellen und eben auch mit einem Glanz zu versehen. Und diese Putze findet man eigentlich weltweit. Wir kennen natürlich aus der historischen oder aus der antiken Literatur, also Vitruv oder Plinius, entsprechende Anleitungen, aber wir müssen den Blick noch weiter über die Grenzen Europas hinaus blicken. Also diese Glattputze, die finden wir eigentlich überall dort, wo traditionelle Kalkputze verwendet wurden.
Glauben Sie, dass es so ein Urbedürfnis des Menschen nach glänzenden Oberflächen gibt?
Ja, sicher. Das war ja auch, oder das kennen wir auch aus mythologischen Erzählungen, das kennen wir auch aus religiösen Erzählungen. Also auch native Urvölker, sage ich jetzt mal, die ganz ohne Tempelbauten ausgekommen sind und ihre Riten in der Natur vollzogen haben, für die waren zum Beispiel entsprechende Weiher, die eine ganz glatte, ruhige Oberfläche gebildet haben, in der man sich eben auch selbst spiegeln kann. Die haben eine riesige Rolle gespielt, also auch in antiken Zeiten und in vorchristlichen Zeiten. Und natürlich haben sich kubische glänzende Körper immer sehr stark abgehoben, grundsätzlich im Lebensumfeld der Menschen, also des Altertums und der Antike. Also nicht umsonst zum Beispiel die Cheops-Pyramiden in Ägypten, die waren ja auch mit einer glatten Oberfläche zumindest versehen und angeblich waren ja die Spitzen sogar vergoldet. Also, und es gibt andere Pyramiden, da hatten wir jetzt keinen Glattputz, keinen hellen Glattputz, aber eine polierte Granitoberfläche zum Beispiel. Also das waren immer Bestrebungen des Menschen oder auch von Herrschaft und Religiosität natürlich und hat da natürlich den Zweck auch erfüllt aus meiner Sicht, also eine Architektur zu erschaffen, die gänzlich nichts oder sehr wenig nur mit der tatsächlichen profanen Architektur einfacher Menschen zu tun hatte. Und sich natürlich auch ein Stück weit damit gottgleich selbst zu überhöhen.
Da fällt mir, wie Sie vorher diese heiligen Weiher oder Teiche bei nativen Völkern erwähnt haben, ist mir spontan ein Satz des französischen Phänomenologen Gaston Bachelard eingefallen, der den See als das Auge der Landschaft bezeichnet. Und so wie die Oberfläche des Auges ja auch eine andere Oberfläche ist im Vergleich zur Haut. Ich denke, das ist ein sehr schönes Bild.
Ja, wir kennen das ja auch aus der Nibelungensage zum Beispiel. Da blickt dann ja das Opfer auch in den Teich oder er trägt sein eigenes Antlitz und wird im gleichen Moment dann oder eben kurze Zeit später von dem Speer getroffen. Das sind alles Dinge, die eine große Rolle gespielt haben. Wir müssen ja auch sehen, der Spiegel selber, wir kennen das ja aus der archäologischen Antike, der war auch gar nicht so einfach herzustellen, eine spiegelnde Oberfläche. Also sich selbst zu erblicken, das war keine einfache Aufgabe in der Vergangenheit. Und das war von großem Prestige jeweils auch begleitet. Und es hatte natürlich auch immer mit Selbstüberhöhung zu tun.
Also mir fallen da ein diese Metallspiegel aus der Antike, beziehungsweise auch noch in der frühen Neuzeit die Probleme bei der Herstellung von wirklich ebenen Spiegelglas. Also dass es meines Wissens nach erst im 19. Jahrhundert durch diese Float-Glas-Technik gelungen ist, wirklich ebene Spiegelgläser herzustellen und dass bis dahin eigentlich die Oberfläche, und vielleicht ist es ja auch ein spannender Unterschied für mich zwischen glatt und eben. Eben im Sinne der Geometrie von einer wirklich reinen Zweidimensionalität ohne Welligkeit, dass das umfasst für mich der Begriff eben, während der Begriff glatt für mich, also es kann etwas leicht uneben und dennoch glatt sein, so wie eben die antiken Spiegel.
Ja, und das hat sich auch in der antiken Architektur manifestiert, eben insbesondere dort, wo eben auch mit Kalkputzen, da werden wir später noch vielleicht drauf eingehen, gearbeitet wurde. Also wenn Sie an die Tempel, die altgriechischen Tempel, die antiken Tempel denken, zum Beispiel auf Sizilien, dann sind die ja hergestellt, also der Korpus selber, der architektonische Körper, aus relativ grobem, entweder ist das ein konglomeratischer Sandstein oder es ist ein Kalkstein, der aber sehr grob ist von der Oberfläche. Und die finden wir auch auf Sizilien. Aber wir finden auf Sizilien eben auch jede Menge Reste noch an den Tempeln der historischen Gestaltung. Und das war halt Putzüberzug, also ein Kalkputzüberzug, über den dann eben ein sehr, sehr dünner, blütenweißer, mehr oder weniger Glanzputz gezogen worden ist, dass diesen Tempeln quasi ein marmorähnliches Aussehen verliehen wurde. Und das ist sehr interessant, weil nicht vor allzu langer Zeit ist ja auch der Theseus-Tempel in Wien restauriert worden. Das ist ein Nachbau eines dorischen Tempels. Und bei dieser Restaurierung tatsächlich ist auch wieder so ein Glanzputz auf diesen relativ groben Kalkstein aufgebracht worden. Und an diesem Tempel kann man das wirklich auch wunderschön sehen, wie man sich die eins in der Antike, die diese Tempel eigentlich vorstellen muss. Und die sind ganz bewusst oder ist ganz bewusst auch in diesem Fall in so einer Glanzputztechnik ausgeführt worden.
Dieser Theseus-Tempel in Wien, der ist so zwischen Heldenplatz und Volksgarten. Man hat also im 19. Jahrhundert, zur Zeit des Klassizismus, wieder diese historischen, also diese antiken Glanzputztechniken offenkundig rezipiert.
Richtig, aber dann gab es natürlich Verwitterung. Also man muss eben auch dazu sagen, wir werden ja später noch zum Tadalakt kommen. Also wasserfest oder sagen wir mal wasserlöslich, das ist ein weites Feld. Also diese Putze sind natürlich erstmal, wie soll ich sagen, mehr oder weniger wasserunlöslich. Oder sagen wir, diese Kalkseifen, um die es ja eigentlich geht bei diesen Putztechniken, die entstehen, wenn ich halt zum Beispiel Seife, also normale Kernseife, aufbringe auf eine frische Putzoberfläche und die dann entsprechend abglätte oder wie beim Tadalakt auch noch verdichte, dann entstehen eben an der Oberfläche entsteht eben eine wasserunlösliche Kalkseife. Ne? Also Seife ist ja ein sogenanntes anionisches Tensid und der wasseranziehende Teil dieses anionischen Tensides, das ist negativ geladen. Und unsere Calcium-Ionen, und wir haben ja mit Calciumcarbonat zu tun, die sind positiv geladen. Und aus beiden entsteht dann während dieses Verdichtungsvorgangs wasserunlösliche Kalkseife an der Oberfläche. Und die ist polierbar und die ist glänzend oder die kann man auf Glanz bringen, sagen wir mal so. Und Wahrscheinlich, das kann man heutzutage zumindest an historischen oder an antiken Oberflächen kaum nachweisen, waren die natürlich auch noch mit entsprechenden Wachsen versehen und wurden entsprechend gepflegt. Aber das ist und bleibt trotzdem Kalk. Und Kalk ist natürlich auch in gewisser Weise wasserlöslich, nicht in besonders hohem Ausmaß, aber natürlich mehrere Jahrhunderte kann das nicht überstehen. Und ich nehme an, so genau kenne ich den Fall des Theseus-Tempel in Wien nicht, aber ich weiß noch, vor 15, 20 Jahren war ich schon mal in Wien und stand auch schon mal vor diesem Tempel, da war der noch unrestauriert und zeigte sozusagen nur den nackten Korpus dieses Kalksteins, in dem der, glaube ich, gebaut worden ist. Und da ist einfach die Oberfläche verloren gegangen. Und die ist eben jetzt kurzem vor einigen Jahren wieder sehr aufwendig und schön restauriert worden. Und das gibt eben an diesem Fall auch einen wunderbaren Eindruck über die eigentlichen Oberflächen der Antike, zumindest der griechischen Antike. Also diese Form, diese weißen, blütenweißen Formen, die kommen natürlich dann auch überall vor. Also in der römischen Antike finden wir das natürlich in Pompeji, wo man hinschaut. Die ganzen Grabanlagen der Nekropolen, die waren zum Großteil auch überzogen mit solchen Glattputzen und mit solchen Glanzputzen. Aber, und das ist, halte ich auch für zentral, wir dürfen uns nicht immer nur mit unserem Blick, was die kunsthistorischen Techniken anbelangt, auf Europa konzentrieren. Das eigentliche Zentrum entsprechender weißer Glanzputztechniken ist Indien. Und dort findet man das eben an zahlreichen Palastbauten. Und dort wird das auch genauso wie in Marokko, da werden wir ja noch drauf zu sprechen kommen, bis heute fortgeführt.
Glauben Sie, dass diese Techniken, weil Sie jetzt Indien genannt haben, im Zuge dieser indoeuropäischen Wanderung oder dieser Wanderungsbestrebung, also ich kenne es aus anderen Forschungen, bei Bergbautechniken ist man ja in der Forschung jetzt relativ sicher, dass in prähistorischer Zeit Prospektoren aus dem indischen Raum über die sogenannte Balkanroute Richtung Europa, Zentraleuropa gewandert sind, die ganz bestimmte Bergbautechniken mitbrachten. Gibt es da schon Forschungsergebnisse, ob diese von Ihnen genannten weißen Glanzputze ebenfalls über diese Route nach Europa gewandert sind?
Also ich denke mir, das sind Parallelentwicklungen. Überall dort, und da können wir vielleicht auch noch auf den mesoamerikanischen Raum drauf gucken, nochmal gleich, überall dort, wo wir eben Kalk als Bindemittel hatten, in den für Bauwerke, für Stuck und für Putz, dort finden wir auch diese Putze, und zwar weltweit. Und Kalk gibt es ja im Prinzip fast überall auf der Welt. Aber das große Problem ist natürlich beim Kalk immer das Brandmaterial zum Brennen des Kalks. Nicht überall haben wir genug Holz, um den Kalk zu brennen. Also deshalb finden wir auch aus meiner Sicht, oder das ist meine Meinung und meine Erfahrung, deshalb finden wir auch im persischen Raum, in der assyrischen Baukunst und auch in großen Teilen der Levante nicht so viele und natürlich auch in Ägypten zum Beispiel keine Glanzputze. Warum? Weil wir da kaum Brennmaterial hatten für den Kalk. Und dort ist ein ganz anderes Material omnipräsent, das ist der Gips. Mit dem Gips kann man im Prinzip auch Glattputze herstellen. Das nennt man Abstucken. Das ist eine Technik, die auch stark und viel angewandt wurde im 19. Jahrhundert, also in Wohngebäuden für Mietshäuser, in Treppenhäuser und so weiter. Das ist eine Technik, die ist nicht einfach, die ist ziemlich tricky, die habe ich nochmal erlernen dürfen, als ich damals meine Lehre gemacht habe, aber die erfordert sehr, sehr viel Übung und auch, sage ich jetzt mal, körperliche Fitness. Aber die ist natürlich überhaupt nicht, in Anführungsstrichen, wasserresistent, wobei das im assyrischen oder im persischen Kulturraum auch kein großes Problem darstellt, weil es da eben auch nicht so viel regnet. Und dort finden wir halt den Gips und als Pendant zum Glanzputz finden wir dort natürlich die Glasurtechniken, also die historischen Glasurtechniken. Und man hat damals schon dort auch Ziegelsteine gebrannt und natürlich auch entsprechende Glasuren hergestellt.
Also da fällt mir spontan das Ishtar-Tor ein.
Zum Beispiel. Aber oder wenn Sie an Usbekistan denken oder an andere auch islamische Bauwerke, die über und über mit entsprechenden Fayencen und Glasurtechniken überzogen sind, dann ist das und dort eher der, wie soll ich sagen, das ist das entscheidende Moment der Glanztechnik. Also deshalb finden wir eben auch zum Beispiel in Ägypten eigentlich keine Glanzputze, weil auch dort in erster Linie mit Gips gearbeitet worden ist. Und wir haben natürlich jetzt in Marokko oder in Nordafrika, insbesondere so Ecke Marokko, eine andere Situation. In erster Linie eben eine andere Situation, was die Ressourcen anbelangt. Dort gibt es in vielen Bereichen doch eine ganze Menge Holz.
Ja, Antike möglicherweise war dieser Raum auch stärker bewaldet als heute.
Ja, wobei auch eben diese traditionellen Herstellungstechniken, dafür ist natürlich Marokko auch ein wunderbares Land, um Marokko auch zu bereisen. Also jetzt nicht nur aufgrund der Bauwerke, die dort und auch der Kultur und der Menschen, sondern auch aufgrund der historischen Werktechniken und Herstellungsprozesse, die dort noch eben in traditioneller Weise an vielen Orten erfolgen. Man kann sich das da anschauen und dort finden wir beides. Wir finden sowohl den Gips als ein sehr wichtiges Baumaterial, aber eben auch den Kalk. Und wir finden natürlich auch entsprechende Glasurtechniken. Dort mischt sich alles und dort hat auch der Kalk, weil man eben doch über eine ganze Menge Brennmaterial verfügt, eben auch Eingang gefunden in den Profanbau. Und wenn wir von Tadelakt sprechen, dann sprechen wir eigentlich vom Profanbau. Also Tadelakt-Oberflächen sind eben Oberflächen gewesen, um eben Dinge wasserabweisend zu gestalten. In erster Linie in Häusern, um Wasserwirtschaft in Anführungsstrichen zu betreiben. Wobei wir uns auch klar machen müssen dort, dass es, also wenn man dort in diesen Häusern der einheimischen Bevölkerung, die eben noch auf traditionelle Art und Weise lebt, wenn man dort Tadelakt-Oberflächen findet, dann auch in Badezimmern und in Nasszellen. Also da finden natürlich nicht irgendwelche lang ausgedehnten Duschorgien statt, ne? Wie das hier der Fall ist, wenn man irgendwie Kinder im Teenie-Alter hat,
ja,
die dann da eine halbe Stunde drunter stehen. Das ist natürlich nicht, das gibt's da nicht. Sondern man wäscht sich halt relativ zügig und schnell mit sehr wenig Wasser. Also im Vergleich. Und diese Oberflächen bleiben dann eben auch über einen längeren Zeitraum mehr oder weniger intakt.
Also das ist quasi der Mehrfachnutzen des sparsamen Umgangs mit der Ressource Wasser.
Das hat sich halt hier so entwickelt. Das wird auch in Zukunft sich hier wieder anders entwickeln, wenn das mit der Energiefrage sich, wie soll ich sagen, wenn sich das etwas verschärft, dann wird das auch hier andere Formen annehmen. Und man hatte natürlich in diesen ganzen Ländern auch, und das dürfen wir nicht vergessen, insbesondere in den islamischen Ländern, also dann eine bis ins Mittelalter hinein, eine sehr ausgedehnte Kultur der Badehäuser.
Der öffentlichen Badehäuser, wie wir es aus der römischen Antike kennen.
Ja, ja, ja. Und zwar wirklich flächendeckend und überall. Da kann man auch ein wunderschönes sich anschauen in Ronda, zum Beispiel in Andalusien. Also es ist ganz wunderbar, sich anzuschauen. Und auch da sind in diesem riesigen, tollen Badehaus, wo auch die ganze Technik einem sehr schön vor Augen geführt wird, da sind auch Kalkputzer an den Wänden ausgeführt. Also ist
ja, und ich habe das Bild dieses Hammam mit Dampf.
Richtig.
Sind diese Glattputze dampfresistent? Weil das ist eigentlich nein.
Nein, 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 nein. Also man findet die auch nicht überall. Also wenn Sie wirklich an ein wirkliches Hammam denken, wie zum Beispiel die historischen Hammams in Istanbul, dann sind die meisten mit Marmor ausgekleidet. Also das ist über einen längeren Zeitraum, sind die nicht besonders resistent, aber man findet sehr, sehr viele Glattputze, also auch in Andalusien, aber auch natürlich auf Sizilien und zwar jetzt nicht antike Glanzputze, sondern im mittelalterliche, von den Normannen in Anführungsstrichen ausgeführt, also auch nicht ausgeführt von den Normannen, sondern natürlich von den Arbeitern dort vor Ort, die einen ganz anderen Hintergrund hatten, ne? Also Sizilien war ja lange Zeit muslimisch und hatte natürlich ganz, ganz große Einflüsse aus Nordafrika und aus anderen Ländern. Und dort findet man die viel, auch eben in der mittelalterlichen Architektur. Nicht so sehr in Europa dann, also in Mittel- und Nordeuropa findet man dann eher weniger Glanzputze, aber um den gesamten Mittelmeerraum hat sich das auch erhalten, diese Technik noch ins Mittelalter hinein.
Wir fallen da als glänzende Oberflächen, die Mosaiken ein.
Die haben natürlich auch in gewisser Weise, gehören die dazu, insbesondere die Smaltentechnik, also die hinter Glas, in Anführungsstrichen Vergoldung. Das war also absolute, gerade im Mittelalter war das natürlich Ausdruck großen Reichtums und Kunstfertigkeit. Und wir kennen das eben aus dem historischen Byzanz, aber eben dann insbesondere auch auf Sizilien und an anderen Orts in Italien, auch wenn wir rüber gucken, natürlich nach Spanien, da finden wir überall diese entsprechenden Techniken.
Also ich kenne den Begriff Smalte als Pigment, als Bezeichnung für ein Pigment, das aus fein zerstoßenem Glas besteht.
Das mag sein, aber es gibt ja diese kleinen Glassteinchen, das sind sozusagen keine Steine, sondern das sind kleine Glasscheiben. Und die sind dann dahinter vergoldet. Also diese ganzen Goldmosaiken, die wir sehen, das ist eben entsprechend in der Regel hergestellt. Also wir schauen nicht auf das Gold, sondern wir schauen durch das Glas auf das Gold. Weshalb die sich auch so wunderbar und gut erhalten haben.
Ist das eine Vergoldung, wo quasi ein Gold-Quecksilber-Amalgam aufgebrannt wurde? Oder?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, dass es eine wunderschöne Restaurierung gab. Entsprechender mittelalterlicher Mosaiken in Prag von meiner Kollegin Francesca Piquet, damals noch vom Getty-Institut, glaube ich, initiiert. Und da gibt es auf jeden Fall jede Menge Literatur über das Thema, was man sich auch im Internet runterladen kann. Aber das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, so gut kenne ich mich da nicht aus.
Ich habe es jetzt vom Thema weggeführt, das war nicht böse Absicht.
Ich weiß nur, dass es da enorme Korrosionsschwierigkeiten gibt und gab an diesen Goldoberflächen auch. Und ja, das hat man dann da auch verhältnismäßig gut wohl in den Griff bekommen. Aber vielleicht sollten wir noch einen weiteren Blick wagen. Also wir haben jetzt von den hellen Glanzputzen gesprochen. Der Tadellakt ist auch in der Regel hell. Ja, der hat so eine Ockerfarbe, wenn der in Natur ist, wenn dem jetzt keine Pigmente zugegeben worden sind. Wir können auch dann gleich nochmal darauf eingehen, wie man das auch selber herstellen kann, das Material, auf ziemlich einfache Art und Weise.
Bitte darum. Das wird natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer, denke ich, brennend interessieren.
Sicher, können wir gleich nochmal machen. Aber ich würde gerne nochmal, weil ich gerade meinen Reisepass sehe, der in so einem schönen, natürlich dunkelrot leuchtet, also Hämatit.
Bluteisenstein.
Also Hämatit ist ja ein Eisenoxid, also ein Eisenoxid und genau, was als Pigment auch große Verwendung fand, überall in der Antike, überall, wo das Zeug zu finden ist, aber eben auch im mesoamerikanischen Raum. Also da gibt es wunderschöne, eben auch Glanzputzoberflächen, rote, dunkelrote, tiefrote Glanzputzoberflächen in Teotihuacan in Mexiko. Das war dort auch sehr verbreitet und wurde sehr kunstfertig realisiert, wie auch auf der gesamten Yucatan-Halbinsel. Also da gab es natürlich auch jede Menge Kalkstuckarbeiten mit Glanzputzelementen. Und ich nehme an, dass das im Prinzip alles dasselbe war. Das Problem ist also alles ein verseifter Putz, wo dann eben diese Kalkseife entstanden ist, die man dann entsprechend verdichten konnte und aufpolieren konnte. Und dann höchstwahrscheinlich kamen auch noch entsprechende Wachse zum Einsatz. Das Problem ist einfach, das sind zum Großteil alles organische Materialien, die einfach natürlich mit der Zeit in Anführungsstrichen verschwinden, also die durch Mikroorganismen einfach weggefuttert werden, weshalb man die sehr, sehr schwer nachweisen kann. Aber diese ganzen Oberflächen, das deutet doch alles darauf hin, dass sich hier eben Parallelentwicklungen vollzogen haben, was ja auch aus kultureller Sicht also schön ist, das überall beobachten zu können.
Eine Frage noch aus Neugierde. Sie haben ganz am Beginn unseres Gesprächs erzählt, dass es eine sehr schwierige Technik gibt, aus Gipsglanzputze herzustellen, die im 19. Jahrhundert gebräuchlich war. Und Sie haben die auch selbst ausgeführt. Wenn Sie bitte das so noch so kurz skizzieren würden, wie die handwerklich hergestellt werden.
Genau. Also da kann man auch, also jetzt würde ich jetzt auch schon wieder zu weit führen. Also wir müssten ja auch uns mal darüber unterhalten, wie ist eigentlich Außengestaltung und Stuck und sowas. Also als Gestaltnis in einem Element an Außenfassaden und auch im Inneren entstanden. Natürlich immer als rahmendes Element, entweder um auch konstruktiv Witterungsschutz zu gewährleisten, ja, also mit den ganzen kleinen Erkern und Überdachungen und Gesimsen, oder um glatte Putzflächen herzustellen. Ja, und das Problem ist nämlich bei dem Abstucken mit dem Gipsstuck, dass man wirklich schnell sein muss. Also Sie kennen ja auch die Größe so einer Mörteltuppe, so einer runden Mörteltuppe, ja. Und die hat deshalb diese Größe, weil wenn Sie da einen Kalkgipsputz herstellen in dieser Mörteltuppe, dann können Sie den als einzelne Person auch noch verarbeiten, ne, diese Menge. Danach kommt der, also der wird da eben hart. Wenn Sie jetzt mehr anmachen würden, nach traditioneller Art und Weise, und dann hätten Sie da eben entsprechende Reste in Ihrer Tuppe. Das wollen Sie ja nicht. Das heißt, diese Tuppengröße für die runden Tuppen sind wirklich darauf ausgelegt, dass eben so ein Gips-Kalkmörtel hergestellt werden kann. Deshalb sind sie auch rund. Weil wir gehen mit der Mörtelschaufel darum und sozusagen machen den ja an. Wir breiten den ja auf. Und deshalb ist er rund, damit wir da rumgehen können und da einstechen können und den Mörtel durchrühren können. Das macht man dann. Also man kann damit vielleicht, sage ich jetzt mal so, maximal 4 Quadratmeter herstellen. 4 bis 5 Quadratmeter Putzoberfläche. Die war dann in der Regel eingerahmt von Stuckwerk und hat dann erstmal einen Kalkgipsputz aufgebracht. Den hat man dann abgerieben und auf den frischen Kalkgipsputz, der war dann schon fest, und auf den hat man dann frischen Gips wirklich angemacht, also ohne ein Stellmittel dabei, ohne, auch relativ schnell angerührt. Und dann hat man so ein langes Rakel, in Anführungsstrichen, aus Metall, aus feinem Metall, und zieht das damit auf und glättet das dann ja mit erheblichem Körpereinsatz ab.
Also, dass Sie diese Metallspachtel einfach mit hohem Druck aufpressen.
Nee, so großer Druck ist gar nicht notwendig, ist auch gar nicht so gut. Das muss man eben so ein bisschen raushaben. Nee, das ist eher elegant, ja. Also von der gesamten Arbeitsweise ist das elegant, aber man muss es drauf haben. Ich war da jetzt auch nicht gerade der Großmeister drin, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Also da waren andere Leute, waren da wesentlich geschickter. Also das ist, ja, danach brauchen Sie nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Ja, das ist, da müssen Sie schnell sein. Und es geht gar nicht so sehr um Druck, sondern eher um Gleichmäßigkeit dabei.
Ja, danke. Also ich glaube, es ist auch das eine sehr, sehr wichtige Komponente dieser historischen Handwerkstechniken, dass man nicht nur ein Ergebnis erzielt, das ästhetisch ist, das Freude bereitet, sondern wenn man diese Arbeit selbst ausführt, und das weiß ich auch aus eigener Erinnerung, dass man dann nach einem Arbeitstag so erschöpft ist, dass man definitiv kein Fitnessstudio mehr braucht. Aber ich glaube, dabei ein sehr, sehr gutes körperliches Gefühl hat und letztendlich glücklich ist. Vanya Wedekind, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch und freue mich auf eine Fortsetzung. Es gibt so viele Themen, und ich bin auch davon überzeugt, dass das für unsere Hörer und Hörerinnen sehr interessant ist.
Freut mich und immer gerne.
Danke. Die Fortsetzung dieses Gesprächs hören Sie in der nächsten Episode. Simple Smart Buildings erscheint alle 14 Tage neu, jeden Freitag um 8 Uhr.